Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen beim Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und das ist der zweite Versuch. Beim ersten Versuch da habe ich mich ein bisschen verrennt. Es freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast für die neue Folge. Es freut mich riesig, weil wir sind wieder zu dritt am Start. Wiederum verbunden digital sind der Till und der Linus. Tschüss miteinander.
Ciao zusammen. Ciao alle.
Sali an alle.
Ja, und ich glaube, wir müssen wirklich gerade dort einsteigen, was am meisten brennt. Und das ist ja ziemlich sicher und deutlich der neue Schweizer Meister. Der FC Thun hat es mit gütiger Mithilfe vom FC St. Gallen gestern doch noch endlich geschafft und ist jetzt offiziell Schweizer Meister. Wer hat es gedacht? Ich muss ehrlich sagen, nach der Niederlage am Samstag habe ich mich schon kurz mal schnell noch verwünscht, also denken, nein, das wird jetzt aber nicht noch irgendwie aus dem Nichts doch noch spannend, oder? Und dann hat es aber gestern doch geklappt und ich glaube, dann sind alle Dämme gebrochen in Thun.
Ja, also ich glaube, da hast du dich nicht als Einzige verwünscht. Ich glaube, so ein bisschen auch von Rechnen hat dann gleich jeder mal noch, auch wenn es nicht wirklich realistisch gewesen ist, aber ich glaube, dass sie jetzt hier auf der Schlussgerade gleich noch ein bisschen Nervosität gezeigt haben, das ist, glaube ich, auch klar. Hängt sicher auch damit zusammen, dass es eben ja, wirklich unerwartet, unglaublich, es fehlen eigentlich die Worte für das, was die geschafft haben, die Saison gewesen ist. Und ja, dass sie es jetzt nicht selber auf dem Feld geschafft haben, ich glaube, das tut deren Freude, wenn man dort Bilder angesehen hat oder gesehen hat von gestern in Thun, macht das da wahrscheinlich keinen grossen Unterschied. Ja, ich glaube, eine geniale Geschichte.
Ja, und ich meine, Lustrinelli hat es nach dem FCB-Spiel ja gesagt, dass sie nicht heute Meister werden, aber dass sie Meister werden. Und ich glaube, das ist schon so eine Frage von der Zeit einfach gesehen, wenn es jetzt nicht der Sonntag gesehen war, vom Sofa oder aus dem eigenen Stadion, aus der Loge aus, dann wäre es nächstes Wochenende oder das übernächstes Week gesehen. Also, ich glaube, es war wirklich halt so eine Frage von der Zeit. Ich meine, was sind das? Die letzten fünf Matches haben wir, glaube ich, nur den einen gewonnen gegen den FCB. Ja. Also das zeigt aber eigentlich auch einfach nochmal, wie gross der Vorsprung ist, wo Thun sich rausgeholt hat. Weil jetzt ist man gleich drei Runden vor Schluss Meister, nachdem man eben jetzt die letzten paar Spiele nicht mehr wirklich gepunktet hat. Also, das ist hochverdient auf jeder Ebene.
Ja, ihr sprecht es an. Ich glaube, dass jetzt hinten raus dann mal irgendwann dann doch der Dusel auch ein bisschen kommt, das ist ja wie zu erwarten gewesen, sage ich. Es ist ja schon viel länger gegangen, dass es nicht eintreten ist. Thun hat viel länger durchgezogen und dementsprechend ein bisschen von dem leben können. Was das Ganze umso grösser macht und dass man jetzt ein bisschen länger gebraucht hat, das liegt, glaube ich, auch in der Natur von der Sache. Und ich glaube, man kann sie wirklich nicht genug aufloben, dass sie die Sensation geschafft haben als Aufsteiger. Ich glaube, das ist ein bisschen die Geschichte mit dieser VCA, dass die Mannschaft aufgestiegen ist, dass es nominell gar nicht so viele Veränderungen gegeben hat. Also dass ein Kern aus der Challenge League eigentlich dort den grossen Anteil hat, dass man Meister geworden ist, ist schon sehr beeindruckend. Und eben das ganze Konstrukt auch rundherum, dass das noch möglich ist, also da schlägt ja jedem Fußballromantiker sein Herz höher, würde ich sagen.
Ja klar, ich glaube, ich habe jetzt heute irgendwo gelesen, dass es in der Schweiz, habe leider nicht mehr Zeit gehabt, um es nachzulesen, dass es das zweite Mal war, als ein Aufsteiger Direktmeister wird. Ich persönlich kenne nur noch Kaiserslautern, irgendwie Ende 90er Jahre, wo das geschafft hat, aber sonst, ja, ist das einfach auch, sollte das vielleicht auch nicht möglich sein, aber sie haben es möglich gemacht, absolut verdient. Du Du hast es vorhin gesagt, Wolle, oder Linus, ich weiß nicht, was gesagt hat, dass mit dem Leben von dem Vorsprung, den sie sich rausgeholt haben, durch Serie von, glaube ich, 10 Siegen in Folge. Also, ja, absolut verdiente Meister. Immer, klar, kann man immer darüber reden, wie es die anderen Teams, wie sie es ihnen noch schwer gemacht haben. Wahrscheinlich auch die meisten nicht so, wie sie es erwartet hatten. Aber trotzdem, auf dem Papier ist klar, sie haben starke Zahlen, bessere Zahlen wie die Meister in den letzten Jahren. Von dem her, Hut ab und riesige Gratulation nach Thun.
Ja, das kann man definitiv sagen. Ja, eine herzliche Gratulation an den ganzen Verein. Und die Sensation, die einem hier gelückt ist. Ich glaube, dem tut auch die Niederlage jetzt am Wochenende gegen den FCB nicht ab. Ich glaube, wie viele Punkte sind es jetzt mittlerweile insgesamt? Ich habe es gar nicht auswendig im Kopf.
11.
11 Punkte Abstand, ja, 74 Punkte. Das ist eine extrem gute Saison. Ich meine, eben, die meisten verlorenen Punkte haben sie jetzt in den letzten paar Wochen haben sie die verloren. Und sonst, ich meine, die hätten gut und gerne auf 80 etwas Punkte kommen können. Also das ist wirklich einfach eine sportliche, unglaubliche Saison gewesen. Jetzt gar nicht, ich komme vielleicht dann nachher nochmal kurz drauf, aber ich will jetzt eigentlich nicht zu negativ oder kritisch sein, aber um das vielleicht trotzdem auch nochmal kurz abrunden, Thema sonstige Super League. Wie ist denn das überhaupt möglich gewesen, dass ein FC Thun Meister wird?
Ja, ich glaube, das ist so die grosse Frage, oder? Was haben die anderen Teams gemacht? Schaust nach Bern, schaust nach Basel, da muss man schauen, ob man noch europäisch spielen kann. Also im Fall vom FCB, im Fall von IB ist der Zug auch schon durch. Also ich glaube, dort kann man sicher ausmachen, dass die Konkurrenz halt einfach diese Saison vielleicht nicht ganz so stark ist. Auf der anderen Seite, St. Gallen zum Beispiel hat eigentlich eine gute Saison gespielt. Sion hat auch, würde ich sagen, überperformt.
Lugano auch. Lugano ist, wenn Lugano die Delle nicht am Anfang hatte, wäre Lugano Meisterrennen.
Voll, ja. Lugano mit ihren 1-0 jetzt hinten raus auch nochmal. Extrem stabilisiert. Ich glaube, ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wenn ich die Tabelle angeschaut habe, ist, dass Thun hat 6 Match mehr gewonnen wie St. Gallen und der Rest. Haben nur 2-mal unentschieden gespielt. Also, ich glaube, da sieht man jetzt auch ein bisschen hinten raus, die 4 Niederlagen oder wie viel auch. Okay, aber auch ansonsten hat man hat kaum unentschieden gespielt. Man hat nicht die Punkte einfach heimgebracht. Man hat Abgeklärtheit gehabt, wo anderen Teams gefehlt hat, in gewissen Phasen von der Saison. Und dann ist einfach ein FCB und ein IB, wo, das an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, etwa 10-mal mehr Marktwert haben in ihren Kader, als der FC Thun hat, also Start dieser Saison. Thun war dort bei 7,8 Millionen gewesen, Marktwert vom ganzen Kader. 7,8.
Ja.
Also, das ist so.
Otteli ist ihr rechter Fuß gewesen, wahrscheinlich Anfang Saison.
Jo. Aber wie ist es jetzt? Also das war ja auch noch interessant. Also es sind ja nicht alle massiv im Wert gestiegen, aber Thun hat auch ein, zwei, die definitiv einen Schritt werden können machen. Wie ist es jetzt? Weißt du das per Zufall gerade?
Ja, also ich weiß es bei Thun.
Das ist ja der einzige Ort, was interessiert.
Ist man auf 22 Millionen jetzt.
Crazy. Also verdreifacht eigentlich.
Ja, fast.
Crazy.
Ja, ich glaube, der Ausblick, jetzt gerade was der Marktwert, die Marktwertsteigerung und die tolle Erfolgsgeschichte für den FC Thun bedeutet. Ich glaube, das machen wir nach der Saison, aber werden wir sicher dann darüber reden, also mich interessiert es mega, was eure Einschätzung ist, was jetzt mit dem FC Thun nächste Saison passiert, weil so eine Überraschungsmannschaft, bei gestandener Mannschaft, wo man es mehr erwarten hätte können, dass sie Meister werden, wären wahrscheinlich mehr Spieler geblieben. Ich meine, das hat man eben beim FCB zum Beispiel gesehen, nach einer Meisterschaft, nach Überraschungstriumph, sage ich, droht da vielleicht schon ein Ausverkauf. Also da nimmt es mich dann schon ein Wunder, was ihr über das denkt. Aber ich glaube, das sparen wir uns dann für den Ausblick für nach der Saison auf.
Passt für mich auch wenn ich da schon eine klare Tendenz habe, was ich das Gefühl habe, in welche Richtung dass es gehen wird. Das ist doch gut, dann würde ich sagen, dann lasst uns doch mal noch auf die Match schauen. Nichtsdestotrotz, auch wenn der FC Thun jetzt Meister ist und auch sonst eigentlich mehr oder weniger alle Entscheidungen bis, sage ich jetzt, auf den letzten Europaplatz entschieden sind. Nichtsdestotrotz noch kurz schauen, was die Spiele so geboten haben. Angefangen wahrscheinlich logischerweise gerade mit dem Spiel FCB gegen Thun im Joggeli. Ich weiss nicht, Till, du vor Ort gesehen?
Yes.
Lass für mich die Frage.
Ja, stimmt, hast du recht. Ja, dann ist natürlich klar, oder Till, dann kommt immer die gleiche Frage. Wenn du als rasender Reporter vor Ort warst, dann muss man zuerst bei dir anfangen. Und ja, mal fragen, wie ist der Puls gewesen, wie ist die Stimmung gewesen, was ist dein Eindruck gewesen vor Ort?
Also es war ein sehr unterhaltsames Spiel gewesen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so gätzig wird, also so giftig wird. Also es ist ja wirklich von der ersten Minute ist da ordentlich Zunder drin gewesen. Was ich jetzt aus FCB-Sicht auch erwartet hätte, so mit der Geschichte von, oder mit der Ausgangslage, dass jemand anders in deinem Stadion kann Meister werden kann. Ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren ist das im FC Zürich gelungen und dort hat sich der FCB eigentlich von Anfang an ziemlich ergeben und eben genau den Einsatz nicht zeigt, was sie jetzt gegen Thun gezeigt haben. Drum, ja, also es gibt ja auch einige strittige Szenen, einige hässige Interviews, viele, die jetzt auch aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht, auch wenn ich es ein bisschen unfair fand, jetzt gerade das über die ganze Saison zu legen, davor reden, dass das Bild von der sympathischen Thuner jetzt ein bisschen angekratzt ist nach dem Match. Aber ich glaube, für den neutralen Fußballfan ist es sehr unterhaltsam gewesen, den Match zu schauen, muss ich sagen. Oder?
Hey, ich habe das Gefühl, qualitativ sehr hochwertig gespielt worden. Also, beim FCB bin ich immer wieder überrascht, wie ein Match ja, doch, mal wieder das Potenzial von dieser Mannschaft kann zeigen und im nächsten dann wieder gar nicht. Aber das jetzt gegen Thun ist wieder ein Match gewesen, wo ich gesehen habe, hey, die Mannschaft hat schon auch viel Potenzial. Über Thun haben wir jetzt schon ein bisschen geredet und wenn du Meister wirst, dann hast du logischerweise Qualität, haben wir schon 100-mal gesagt. Aber jetzt auch FCB, ist schon lustig, wenn man dann mal sieht, ja, vielleicht ist es nicht mehr mal zu viel gegangen, aber eigentlich ist schon auch eine gewisse Qualität rum. Also nachher noch ein paar Beispiele, aber das bin ich auch ein bisschen überrascht gesehen, wie du auch.
Jo.
Ja, gerade.
Ja, sag du noch, Linus.
So. Sorry. Mach noch.
Ich finde jetzt, ehrlich gesagt, finde ich jetzt eher, dass der Match vor allem über den Kampf gegangen ist, in dem Sinn, dass, also klar, wenn der FCB hat Qualität, ist klar, aber ich habe so gefunden, Thun, ich habe mich, glaube ich, ziemlich schnell am Anfang so, habe ich mich festgelegt, wo irgendwie der Niklas Steffen nach 5 Minuten schon langsam mit dem Zeitspiel anfängt. Vielleicht ist es nicht über die ganzen 90 Minuten ein faires Fazit, aber ich habe schon gemerkt, dass sie doch vielleicht, wenn sie es nicht zugeben würden, so die bisschen die Nervosität spüren. Und der Punkt hat ja zwar nicht so ganz offiziell, aber wegen dem Goalverhältnis eigentlich auch schon gelangt, dass sie da von Anfang an so ein bisschen anpeilen, haben noch mehr hintergestanden, sind ein bisschen passiv gewesen, haben den FCB recht loko und dann eben der FCB hat jetzt auch nicht mega viel, sag ich, so nennenswertes irgendwie anbekommen, offensiv. Also ich meine, wenn du die 3 Goal durchgehst, sind es 2 Weitschüsse und 1 Konter. Jetzt ganz bis zum Schluss haben sie es auch nie wirklich durchgespielt. Ich finde, da hat man halt schon auch gesehen, man kann vom Jadon Sancho in seiner Saison halten, was man will, aber dass so die Kreativität halt jetzt ein bisschen fehlt, wenn er fehlt. Darum, es ist nicht qualitativ, also es ist nicht mein, das wäre mir jetzt nicht ultra aufgefallen an dem Match, aber es ist eben aufgrund von der Ausgangslage, aufgrund vom Kampf, vom Einsatz, von der Szene, ist es einfach ein unterhaltsamer Match gewesen, finde ich.
Wenn ich da vielleicht noch schnell ein bisschen präzisieren darf, also ich gebe dir insofern recht, ja klar, es ist schon über den Kampf gegangen, aber jetzt gerade die Goal, die du beim FCB ansprichst, klar sind Weitschüsse, aber also die Qualität jetzt zum Beispiel von Medinho, die ist ja auch eine, wo jetzt nicht jede Mannschaft hat. Und der Medinho hat nicht das erste Mal so einen Goal geschossen, was schon auch, finde ich, eine Qualität ist. Und auch jetzt beim Beispiel Cuandredi, wo jetzt selten das ihm nachgesagte Potenzial hätte können abrufen, aber da habe ich schon in ein paar Situationen das Gefühl gehabt, okay, da wäre eigentlich etwas rum. Oder so habe ich es ein bisschen gemeint. Also, und auch sein Goal ist, also der Antritt ist gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass er so einen Antritt hat. Oder ich habe ihn nämlich noch nie gesehen, gefühlt. Und in dieser Situation jetzt dann speziell beim Goal, das, also individuell meine ich, da ist schon auch, wäre eigentlich schon etwas rum. Aber eben dann ist es vielleicht das Spiegelbild oder von der ganzen Saison, dass man das einfach extrem selten sieht. Und noch mit dem Fehlen vom Shaqiri, wo spielerisch nochmal ein Element fehlt, da ist natürlich schon recht. Geht es natürlich dann schnell und das merkt man im Spiel vom FCB an.
Gut, Cuandredi hat dort auch dürfen von der Mittellinie bis an 16er durchspazieren. Also da ist dann die Gegenwehr von Thun in der 92. Minute auch nicht mehr ganz auf dem Level gesehen vom Rest vom Spiel, würde ich sagen. Aber stimmt absolut zu, Cuandredi hat mal wirklich einen guten Match gezeigt. Ich habe das Gefühl, wenn er gut spielt, dann sieht man es wirklich auch. Aber wenn er schlecht spielt, dann ist es meistens wirklich recht katastrophal.
Hat etwas. Ja, also er fällt immer auf. Fühlt entweder negativ oder positiv.
Wenn wir gleich noch schnell über so ein paar Schiri-Szenen oder reden, oder...
Ja. Nein, also... Du, das war in diesem Spiel jenseits gesehen, wieder mal. Also, der Fedai Sane war Schiri, oder?
Ja.
Yeah. Und letzte Woche hat irgendwie noch in der Schweizer Zeitung geschrieben, dass der Fedai Sane der weltbeste war, wo auch immer sie das hergeholt haben. Aber ja, ich weiß nicht, warum nimmt er nicht den VAR mit an so einem Match? Das wäre doch noch eine Idee. Also wenn er es auf dem Feld halt nicht sieht, dann, was okay ist, müsste man halt dann ein paar haben, wo ihn dann unterstützt in gewissen Situationen. Also mir ist es absolutes Rätsel, wie das gehandhabt worden ist. Also zum einen die rote Karte in der ersten Hälfte ist für mich glasklar. Was ist der Ibai gesehen, wo ein Vujo auf den Fuss geht? Also ich meine, Du musst den Unterschenkel schon suchen dort, um draufstehen und dann musst du noch draufstehen bleiben. Also es ist für mich ganz klar.
Ich bin sehr froh, dass du das jetzt erwähnt hast, weil ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, weil mir hat es massiv genervt, für mich so random Aussage, einfach so im letzten Satz von meinem Artikel noch schreiben, der Weltbeste war. Ich habe gefragt, hat der Weltbeste war denn das klare Foul gesehen und rot gegeben. Aber ich will jetzt nicht zu viel Zeit verlieren über das Statement. Ich habe mich so gefragt, was gibt's da eine Tabelle, was sind Kriterien für den Weltbesten VAR? Weil wenn man der Weltbeste VAR ist, sollte man aus meiner Sicht ja auch eine sehr gute Schiri sein und dann lieber auf dem Feld stehen. Lustrinelli hat wahrscheinlich den Artikel auch gelesen, der hat das ja nach dem Spiel auch noch suffisant irgendwie noch angemerkt, so dass er zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt vielleicht. Also ich glaube, da kann man mittlerweile ein paar Sachen einfach mal so behaupten, ohne Quelle. Vielleicht ist das so.
Also ich würde da sonst noch gerne ein bisschen aufrunden, was das Thema angeht. Das ist tatsächlich schon so, dass ich glaube, Liga-intern, der Fedai Sane als höchst gerankte VAR bewertet ist in der Schweiz. Und der Weltbeste ist dann natürlich auch sehr hochgegriffen. Ich glaube, das ist natürlich schon nicht ganz berechtigt. Aber es ist schon so, dass der Fedai Sane den Ruf hat, in der Schweiz der beste VAR zu sein. Ob jetzt das so ist oder nicht,
was bedeutet das
ist nochmal ein anderes Thema.
Was bedeutet das? Was sind Kriterien, um ein guter VAR zu sein? Regeln kennen.
Und du, das kann ich dir nicht so ausführlich sagen, aber in der Regel haben wir ja, was sind unsere Top-Schiri? Sandro Scherer und Urs Schneider, haben wir gesagt.
Ja, Sandro Scherer, Punkt.
Okay, also okay. Sandro Schär, aber dann im Zweifel, wenn es ein wichtiger Match ist, glaube schon so, dass man dann in der Regel eigentlich im Warum der Fedai San hat. Es gibt ein Gespräch, das gar noch nicht so lange her ist, von unseren Kollegen von einem anderen Podcast, wo relativ ausführlich über das geredet wurde. Ob jetzt das berechtigt sagen, ist der Beste, I doubt it, aber so, es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, wollte ich einfach mit dem sagen.
Ja, es ist ein gleicher Unterschied, ob man sagt, in der Schweiz bekannt als Top war oder nein, der Weltbeste war. Aber das ist ja Wortglauberei. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht auf das versteifen, aber ich habe es auch einfach noch schnell so angemerkt haben. Darf ich
noch schnell fragen? Also, ihr seid beide der Meinung, es ist eine klare Rote. Ich habe mir die Szene, ich habe sie gestern schon 3-4 Mal gesehen und heute jetzt gerade vorne nochmal. Ich kann auch nicht bestreiten, dass, wenn hier die rote Karte gezückt wird, man sicher nicht darüber diskutieren kann. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, ob es absichtlich ist.
Es darf halt kein Kriterium sein, finde ich, ob es absichtlich ist oder nicht. Weil sonst.
Ja, nein. Also, finde ich. Also, ich weiss, was du meinst. Du meinst die Regelauslegung und so. Aber. Ich habe das Gefühl, so wie er sich bewegt, macht er noch einen Schritt und ja, steht dann halt aufs Bein. Und eben gemäß Regelauslegung ist das klar faul. Respektive ist es ein gefährliches Spiel und rot. Aber ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde es dann nach wie vor schwierig, immer noch beim Fußball. Es ist halt, es geht so schnell. Und wenn einer am Boden liegt, der hat ja keine Kontrolle über das.
Doch, natürlich, das ist genau mein Punkt. Der liegt dort am Boden, das Ball ist nicht im Spiel, er kann einfach um den rumlaufen und er entscheidet sich, das nicht zu machen. Und dann ist es für mich nicht mal, selbst wenn er nicht absichtlich immer auf den Unterschenkel steht, er bleibt dann wie noch drauf. Und also, wenn er nicht will draufstehen, hat er nicht können draufstehen. Und
darum ist nein, da bin ich anderer Meinung. Also ich habe jetzt die Szene gerade nochmal vor mir, bis zum Schluss will er zum Ball im Fall.
Das ist abpfiffen.
Also in der ja, aber er will, du siehst in seiner Bewegung, er will nach wie vor bis zum Schluss will er zum Ball. Er macht noch so einen kleinen Zwischenschritt nach einer Reaktion.
Aber dann, wenn du merkst...
Es kann trotzdem sein, dass er es absichtlich macht, das würde ich nicht mal
merkst,
zwingend ausschließen.
Genau.
Ja, aber du kannst die Füße nicht so schnell lüpfen. Das ist nicht eine gerade Fläche, du kannst die Füße nicht so mega schnell lüpfen.
Also ich
will nicht ausschließen, dass er es absichtlich macht, aber ich würde auch nicht 100% sicher davon ausgehen, dass es... dass es absichtlich ist.
Ich sage halt, wie selbst wenn es unabsichtlich ist, dann würde ich dafür sorgen, dass ich meinen Fuß relativ schnell wieder wegbekomme von dem, der am Boden liegt. Und das macht er gar nicht.
Aber also hast du schon mal so eine Situation? Ich nehme an, du hast so eine Situation auch schon mal gehabt.
Ich würde nie mehr Gegenspieler auf den Fuß stoßen wollen.
Nein, aber dir ist es auch schon passiert, dass... also du würdest das absichtlich nicht machen, aber es gibt Situationen, wo das unabsichtlich passiert.
Aber eben, dann zuckst du ja wie so weg und entschuldigst dich und bist so sorry.
Ja, okay. Und da würde ich mitgehen. Es wirkt nicht so, als wäre sie mir jetzt mega, fände es jetzt mega schlimm. Da bin ich verstanden, ja.
Voll. Und dann gibt es ja noch eine zweite Szene, wo ich auch absolut kein Verständnis dafür habe, dass es keine Penalty gibt, wo dort der Ayeti gefühlt eine Minute lang am Trikot gerissen wird. In der zweiten Hälfte irgendwann.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du die Szene auch noch im Kopf hast.
Ist der Colotto gesehen? Nicht?
Ich habe auch den Colotto im Kopf, ja.
Hast du Colotto gesehen? Sorry.
Ja. Finde ich auch. Ist wirklich viel zu lang ziehen, aber es bringt mich zum gleichen Fazit. Ich meine, wenn wir den weltbesten VAR haben in der Liga, dann setzt er als VAR ein. Weil der hat das sicher gesehen. Verstand ich nicht, wieso man dem dann noch manchmal die Einsätze auf dem Feld muss geben. Also, ich versteife mich jetzt manchmal auf so Aussagen. Das ist wirklich Wortglauberei, du hast es schon gesagt, aber ich weiss nicht genau, eben, wenn du wahr bist, bist du wahr. Für mich musst du als wahr auch gute Schiri können sein. Das heisst, ich finde es auch gut, dass sie, Einsätze als Schiris haben, aber das Level, also, ich meine, es ist ja genau umgekehrt gewesen wie letzte Woche. Der Lukas Fähndrich als Schiri und der Fedai San als VAR. Jetzt ist es gerade umgekehrt gewesen. Ich check einfach nicht, wie man denn so Sachen nicht kann sehen kann. Oder wieso anscheinend es so eine grosse Differenz gibt von der Regelauslegung, je nachdem, wer in dem Räumchen hockt und jede Szene nochmal auf 8 Bildschirmen oder so in Zeitlupe gezeigt bekommt.
Aber das ist ja das Problem, oder? Also weniger der Entscheid an sich, sondern die Diskrepanz zwischen den verschiedenen Regelauslegungen. Ja, gut, im Fairwise, im Bezug aufs Spiel, hat es jetzt nicht so einen mega Unterschied gemacht, was kein Grund ist, wieso man es nicht so pfeifen, aber nichtsdestotrotz, also dementsprechend, ja, denke ich. Auch wenn die Aussage mit dem Weltbesten war für Gedankenkreise sorgt, glaube ich, dass wir es so können stehen lassen. Oder gibt es noch mehr, wo du darüber wollt?
Nein, ist gut, wir haben auch noch viel, oder hast du noch etwas sagen, Linus?
Ich habe es lustig gefunden, wie Lustrinelli nach dem Spiel sich beklagt hat über eine Schiri. Nach so einem Spiel. Weil ihm die Gelbrote gegen einen Fair zu hart war, wo halt einfach mega dumm war. Aber, that's it. Und ich nehme an, da war auch eine gute Portion einfach Frust noch dabei gewesen, weil man es halt immer noch nicht ganz über die Ziellinie geschafft hat. That's it.
Bevor wir den Match abschließen, müssen wir noch ein Thema ansprechen, und zwar die News, Stucki, die letzte Woche rausgekommen ist, ganz genau, nämlich, dass der Dani Stucki zum Ende dieser Saison gemäss Medienmitteilung aus eigenem Stück möchte eine Luftveränderung haben. Jetzt vielleicht, Till, würde mich gerade speziell bei dir wundern, du bist sicher in den Fankreisen gerade am nächsten dran. Ich habe bis jetzt in letzter Zeit oft auch schon grosse Kritik am Dani Stucki wahrgenommen. Wie siehst du es jetzt, nachdem das rausgekommen ist oder dementsprechend Veränderungen gibt?
Ja, also ich persönlich bin jetzt hin und her gerissen. Ich glaube, die allgemeine Meinung ist, was man auch so liest, eher, dass viele Fans froh sind, dass er geht. Einfach halt basierend auf dieser Saison. Ich glaube, es ist ja auch nicht direkt, aber er ist halt das Gesicht von diesen Transfers, dass man mit dem Dani Stucki unzufrieden ist, sondern einfach mit den Transfers in dieser Saison, was auch verständlich ist. Meine Hin- und Hergerissenheit ist mehr so ein bisschen, man kann ja sagen, der Erfolg letzte Saison, der ist vielleicht auch nicht nur wegen ihm gewesen, genauso wenig wie halt auch der Misserfolg in dieser Saison nicht seine alleinige Schuld kann sein. Also es wird mir persönlich jetzt ein bisschen zu schnell gegangen von, hey, Doublesieg ist wie gefühlt vergessen, er hat dort übertrieben gesagt, jetzt keinen Einfluss gehabt und das jetzt ist aber allein seine Schuld. Also das ist mir ganz ein bisschen zu schnell gegangen, aber ich glaube, es hat sich, wenn man jetzt diese Saison allein anschaut, die Transfers, die man gemacht hat, sowohl Abgang wie auch Zugang, ist es ein bisschen zu erwarten gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich jetzt noch nicht so ganz entschieden, irgendwie, was ich jetzt davon halte.
Linus?
Ich finde es einfach spannend zum Beobachten, so die ganze Kommunikation auch da wieder, oder? Ist gefragt worden, wie denn das Verhältnis zum Tagessieg, und da schon gesehen, so, hey, wir haben einfach, weißt du, schon ein professionelles Verhältnis mit Ups und Downs. Es ist für mich so ein bisschen Language, wo suggeriert, dass jetzt nicht so auf wirklich der gleichen Bühne ist. Und ja, ich frage mich, inwiefern das auch eine Rolle spielt. Und ja, ich glaube, der Rest hat der Till eigentlich gut abdeckt, oder? Wir zum einen die Doublesaison und mehr zum anderen die Saison. Und ja, ich glaube, was beim Stucki ist, ist eine gewisse Unerfahrenheit. Schon relativ schnell durch die Ranks offen beim FCB und hat dann den Sportchef übernommen. Insofern finde ich es ja okay, wenn man da jetzt eine Veränderung hat, aus Perspektive FCB. Die Frage ist aber dann halt auch immer, wer übernimmt. Und ich glaube, dort weiss ich jetzt wie halt nicht, wer man im Petto hat oder wer man auf der Liste hat. Ich denke, das wird sich jetzt noch zeigen, aber für mich ist das immer eigentlich so die wichtigste Frage. Wenn eine Personalie sich verändert, verändert sie sich ja, in was für eine Richtung. Und ich denke, auf das kommt es drauf an.
Ich würde vielleicht gerade anhängen, Linus. Also, ich bin mir auch nicht abschließend 100% sicher, aber ich finde auch der leichte Verdacht von einem Bauernopfer mit Blick auf den Dave Degen, den kann ich auch nicht ganz außer Acht lassen.
Ich finde, so weit würde ich vielleicht gar nicht gehen. Also das,
nein, Verdacht.
Das kann durchaus aus komplett eigenem Stück sein, aber es kann trotzdem eine Rolle spielen, dass man einfach sagt, hey, habe ich mir jetzt genug lang gegeben und jetzt ist auch gut. Also, ja.
Ja, genau. Also ich glaube auch, da wird sicher auch irgendwann einen Schlussstrich gezogen haben. Und gleichzeitig ist es sicher auch nicht ganz undankbar aufgrund von der Kritik, die sich jetzt schon länger haltet, was die Kaderplanung angeht. Ich finde es grundsätzlich aber sehr kritisch. Also da bin ich aber vielleicht auch ein bisschen exklusiv mit der Meinung. Till, du hast das gesagt am Anfang, dass man auch schnell so ein bisschen vergessen hat, dass er einen gewissen Einfluss hat an der Saison von letzter. Das sehe ich auch so. Natürlich ist das ein Konstrukt, aber ich glaube auch, dass der da einen grossen Anteil daran hat. Und ich finde halt, was man nicht vergessen darf, ist, dass der FCB eine Strategie fährt, die schon die Handschrift am Ende des Tages vom Degen dreht, was die ganzen Transfers von Spielern, die jung sind und ein Gewinnpotenzial haben, und von Spielern, die man auslehnen kann, das ist die Handschrift vom Degen. Und da bin ich mir, ich weiss es nicht endgültig, aber das ist ganz klar seine Handschrift. Und beim Dani kann ich einfach sagen, so wie ich ihn kenne, und das ist jetzt auch schon länger her, aber dass es ein sehr rationaler Mensch ist, also wirklich sehr, sehr rational. Und dass ich denke, dass die Zusammenarbeit mit dem Degen extrem komplex ist, und dort finde ich, hat er eigentlich einen wirklich, wirklich guten Job gemacht. Also ich bin ja gespannt, jetzt auch noch gerade, wenn wir jetzt an Alternativen denken, die dann da mal irgendwann kommen. Wer weiß, vielleicht ist dann der Stocker, der eigentlich an die Aufgabe sollte herangeführt werden, wo eher als sensibler, feinfühliger Mensch gilt. Bin ja dann gespannt, ob die Kombo auch so gut funktioniert. Allgemein, ob ein Sportchef unter den Ära-Tagen so lange heben kann, habe ich meine starken Zweifel dran. Und ich finde es irgendwie schade, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, er ist ein wirklich sinnvoller Gegenpol zum Degen im Vergleich zu was sonst so rum ist. Und darum, ich sehe es eher kritisch, wenn ich ehrlich bin.
Ich finde es vor allem auch kritisch jetzt in Bezug auf diesen Sommer. Weil ich habe das Gefühl, da steht ein grosser Kaderumbruch bevor. Und wenn du da in dem Ganzen zuerst musst du noch einen neuen Sportchef finden, der den ganzen Umbruch wahrscheinlich orchestrieren soll, dann finde ich das eine sehr grosse Herausforderung für den Verein.
Ja, und es braucht eher Ruhe als Hektik, oder? Und ich. Der Tage macht jetzt für mich nicht den Anschein, als wäre er die Ruhe in Person. Gut. Wir müssen langsam weiter. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Wir werden sicher noch ausführlich in der nächsten Folge über das schwätzen können. Welches Spiel habt ihr euch anschauen?
Ich glaube, jetzt könnte man eigentlich wieder chronologisch durchgehen, auch wenn es bei gewissen Spielen sicher ja, ein bisschen weniger zu erzählen gibt. Aber vom Samstag haben wir Vinti FCZ. Last-Minute-Penalty vom Andrin Hunziker, wo Vinti noch einen Punkt rettet, aber wo die Hoffnung auch langsam ja, verschwindet.
Nächste Woche können sie, also jetzt am Wochenende können sie offiziell sein, oder?
Es hat schon am Sonntag können offiziell sein, wenn GC gewonnen hat. Jetzt könnte es eigentlich jeder Match so weit sein, weil aufgrund vom Goalverhältnis muss Vinti jeden Match gewinnen. Eine Direktbegegnung haben sie noch, aber GC muss auch die anderen zwei Matches verlieren. Und darum ist das wahrscheinlich wirklich jetzt Tatsache, dass Vinti die Super League wieder verlässt.
Ja, es ist bitter. Auch bei Winterthur grüßt ein tägliches Murmeltier, was irgendwie den Spielverlauf angeht. Ich werde das Gefühl nicht los. Die Mannschaft hat trotzdem, dass sie, also fairerweise, Sie hat mit Abstand schlechteste Goalverhältnis, also und auch am meisten bekommen. Ich glaube, es ist auch ein Negativrekord. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir anschaue, die letzten paar Wochen, die Match, die haben immer Chancen und immer in Phasen, wo der Match auf ihre Seite kippen kann und bringen es nicht fertig. Und ja, auch mit einer gewissen Sympathie, die ich habe für Winterthur, muss ich schon sagen, es tut mir leid, ich finde es schade, ich hätte Winterthur gerne weiter oben gesehen.
Ja, ich glaube, es geht dir wie vielen. Also mir auf jeden Fall auch. Ich denke, ja, wenn die auch mit den Fans einfach ja, absolut Bereicherung für die Liga gesehen. Ja, ich denke, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, gerade FCZ hat man noch müssen schlagen, wenn man noch den Funken hat wollen, am Leben behalten. Gerade der FCZ in der momentanen Verfassung. Ja, und ansonsten, wie du sagst, also man ist häufig noch dran. Man hat durchaus auch, hat man Möglichkeiten vorne. Aber vielleicht ist am Schluss halt einfach, ja, auch das Quäntchen Qualität, wo halt einfach fehlt, bei Winterthur.
Wenn ich mir da noch schnell darf, einen kleinen emotionalen Ausflug erlauben beim Thema FCZ. Also, der FCZ ist auch für mich stellvertretend für die Super League. Also, es nervt mich irgendwie alles ein bisschen. Die haben einen Top-Goalie.
Habe ich mir auch notiert.
Was jetzt irgendeine Rochade gemacht hat, eine quirlige Rochade einmal gewechselt. Dann wieder zurück. Der macht einen riesen Safe, gell? Also,
der Kopfball.
Der haltet sich eigentlich also, super lang im Spiel. Der ist zweifelsohne, weiss wirklich der Hinter- und Letzte, weiss, dass der wirklich viel Potenzial hat. Aber ja, eigentlich müsste der FCZ, hätte es verdient, sportlich, da auch noch absolut in diesem Abstiegssumpf sein. Und kann wirklich von Glück reden, dass GC und Winterthur genauso unfähig sind. Aber also wirklich, beim FCZ fehlt mir Hand und Fuß und das ärgert mich, weil ich finde, die Liga braucht einen starken FCZ und was dort abgeht momentan, ist schon auch frustriert mich irgendwie.
Es ist einfach eine weitere, völlig unnötige Baustelle, die man da aufgemacht hat. Das zieht sich seit letzter Saison in dieser Saison, wir reden immer wieder darüber, die Nebenschauplätze, die so Entscheidungen, wo niemand versteht, wo ich nicht weiss, wie die jetzt stand kommen. Und dann auch, wenn man sie trifft, dass man sie nach einem Spiel oder zwei Spiel, ein Spiel ist es, glaube ich, sogar gesehen, gerade wieder rückgängig
eins,
gemacht.
Ja.
Absolut nur Verlierer in dieser Geschichte. Aber ihm hat sich ja anscheinend nicht, hat sich da nicht anmerken lassen, zumindest. Was vielleicht noch hängen geblieben ist bei ihm, das wissen wir nicht. Aber sportlich hat er, sehe ich es wie du, hat er gut gespielt.
Er ist der einzige Gewinner in diesem Verein. Sonst gibt es nur Verlierer. Er ist der einzige Gewinner am Ende dieser Saison.
Schlussendlich Zürich geht es auf eine Art gleich wie GC. GC wird nicht mehr von Winti eingeholt. Da können wir uns glaub, darauf einigen. Und der FCZ wird nicht mehr von GC eingeholt. Jetzt sind es 8 Punkte. Sprich, auch, dort gibt es auch noch eine Direktbegegnung. Aber GC müsste alles gewinnen. Zürich müsste alles verlieren. Von dem her wird Zürich auch nächste Saison in der Super League spielen und mit dem Marcel Koller dann auch einen neuen Trainer haben und sich einfach unbedingt darauf besinnen, dass man die Baustelle nicht unnötig öffnet.
Apropos Baustelle, Marcel Koller ist also die Baustelle Marcel Koller passt sehr gut. Das ist ein bisschen gemein, wer weiß, macht das sicher super. Der hat ja auch so schon ja, wirklich gute Stationen gehabt. Jetzt rein von der Philosophie, wo der FCZ jetzt, wenn du eine Saison zurückgehst, also Start 25, 26, das anschaust und jetzt nächste Saison gehst mit dem Marcel Koller in die neue Saison. Oh, weiß jetzt nicht.
Recht andere Spielphilosophie. Von Mitch Van der Gag und Marcel Koller. Modern versus alte Schule. Ja.
Weiß jetzt nicht. Und bei GC nächstes schlägt die Kiste dann gross auf, oder wie sieht das aus?
Ja, Peter Zeidler.
Ah ja, stimmt, Peter Zeidler. Stimmt, ist
schon. Aber Christian Gross war geil.
War mega witzig, ja. War mega witzig. Gut, sonst noch Gedanken zu dem Spiel oder machen wir gerade weiter?
Ja, selber. Ich finde es noch interessant, wie der FCZ wirklich an dieser GC-Fizierung vom eigenen Verein weiter dran bleibt. Und jetzt haben wir ja hier noch möglichen Verkauf von GC, wo im Raum steht.
Ich wollte gerade sagen.
In Zürich hat es eh nur ein Stadion. Können ja auch fusionieren, die zwei.
FCZ könnte ja GC kaufen. LAFC will ja, wenn sie nicht willkommen sind,
genau.
Wenn sie ja gehen.
Genau.
Hey, das ist die Lösung. Du
musst das schnell sauber einordnen. Also, es ist so gewesen, dass es einen offenen Brief gegeben hat von der Ownership, nach aussen, an die Fans, dass man mit dem Resultat genauso unzufrieden ist wie die Fans und dass man auch reagiert hat auf das Fuck-off, LAFC ist gesehen, oder? Mhm. Oder Get Out, irgend so etwas. Und gesagt hat, dass man auch durchaus offen wäre für einen Verkauf, wenn man sich das wünsche. Aber dass man grundsätzlich nicht daran interessiert ist, den Verein abzugeben, nur damit man ihn abgegeben hat, sondern dann auch mit einer nachhaltigen Lösung.
Ja, alles.
Ob das so ist, da kann man darüber streiten. Aber ich finde, der Brief ist sehr, also ja, logisch, aber ist sehr professionell, sehr gut formuliert, habe ich gefunden.
Ich meine, der Alain Sutter hat sich auch noch ein bisschen relativiert, aber auch mit einem kleinen Seitenhieb. Er hat gesagt, wenn da Leute kommen, die 50 Millionen investieren, Klammerbemerkung, ich weiss nicht genau, wo an die 50 Millionen gegangen sind, aber wenn man 50 Millionen investiert, aber nur beschimpft wird, dann versteht das auch, dass sie sagen, wenn sie nicht willkommen sind, dann gehen sie halt. Aber ja, das bleibt jetzt gerade an der Idee hängen, das wäre noch witzig.
Oder Red Bull Zürich. Verbund aus Red Bull kauft einfach der FCZ und GC. Der FCZ, der ist mir ja auch nicht ganz, ganz abgeneigt zu verkaufen. Und macht ein neues Imperium. Nein, ich weiß jetzt nicht. Aber ja, es ist schade. Also, dass die Stadt Zürich und der Fußball momentan keine Liebesgeschichte ist, ich glaube, da verrotet man leider nicht zu viel. Und das, ja, es schadet der Liga am Ende des Tages. Und das bedauere ich sehr.
Aber gut, gehen wir doch zu den ernsthaften Themen weiter. Also nicht, ich meine jetzt vor allem die Fusion, die ist ja schlussendlich nicht ganz ernsthaft, aber Lausanne-Luzern, das Duell von den beiden schon länger gesicherten in der Relegation Group. Luzern gewinnt in Lausanne 3-1. Habe ich mir eigentlich nur zwei Sachen notiert. Soll ich dir ganz schnell sagen? Match selber. Wenn wir nicht viel
darf
Zeit verlieren.
Darf ich roten? Eins von beiden weiss ich, glaube ich.
Also, rot mal.
Du hast den Reiseplan von den Lausanne-Spielen hast du schon ad hoc parat, wo es in die Ferien geht?
Nein, das sagt mir jetzt gerade nichts. Vielleicht gibt es einfach noch ein drittes Thema. Erzähl mal.
nein, ich habe nur gedacht, weil Lausanne ja schon vor längerer Zeit ausgestempelt hat in der Saison.
Ja, das hat man gemerkt, ja. Aber nein, das steht tatsächlich nicht von diesen beiden.
Das hast du sicher den Vasovic notiert, oder?
Vasovic habe ich notiert. Also, eigentlich ein passender Abschied von Mario Frick, dass er hier noch einen aus dem eigenen Nachwuchs platziert. Das nächste Stürmertalent. Ich glaube, 6 Goal in 19 Einsätzen. Saubere Quote. Genau, macht er auch, vor allem das zweite Goal, macht er sehr abgeklärt. Von dem her, das sicher etwas, wo sich die Luzern-Fans können darauf freuen in der nächsten Saison, wenn es dann so weitergeht mit ihm. Jetzt ja auch schon Beispiel gegeben von sag ich, kurzen Hypes, die dann aber leider nicht mega weitergegangen sind in der kürzeren Vergangenheit.
Mein Lieblingsbeispiel ist Lars Williger, das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ja. Jetzt warte mal ab, was passiert, wenn ein neuer Trainer kommt. Und das, aber ja, wäre schön, wenn es weitergeht, so, auf jeden Fall.
Das Zweite ist einfach, dass ich finde, dass es sehr vorbildlich ist, dass man, wenn es sportlich um nichts mehr geht in der Relegation Group, dass man sich da so trotzdem noch spannende Ziele setzt. Bei Luzern ist jetzt der Goal-Rekord, der in ein, zwei Interviews aufgekommen ist, nach dem Spiel, dass man den unbedingt erreichen will. Ich glaube, es fehlt noch ein Goal, dann hat man so viel Goal geschossen wie Luzern noch nie in der Super League, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe sogar noch einen weiteren Vorschlag. Weil wenn Luzern hat jetzt noch 2 Punkte Rückstand auf IB. Ich fand das nur eine lustige Tabellenkonstellation. Klar, sie haben die schlechteren Gegner, aber ich fand es eine lustige Tabellenkonstellation, wenn der Erste von der Relegation Group mehr Punkte hat wie der Letzte von der Championship Group. Also wenn jemand von Luzern...
Das hätte es auch schon gegeben, oder?
Ja, nicht ganz sicher im Fall. Aber ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, das fände ich auch noch ein spannendes Ziel, das man mal erwähnen könnte. Nach einem Match. Also wenn jemand zulässt, fände ich auch mal noch eine lustige, also eine spannende Ansage.
Ja, also ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Das ist halt die Mannschaft in dieser Region, da geht es halt wirklich in der Saison um gar nichts mehr. Das ist halt schon, ich glaube, das ist ein bisschen die Downside von dem Modus. Gut, im normalen Meisterschaftsbetrieb hast du das auch, aber bei denen geht es wirklich um so etwas von gar nichts mehr. Und ob er jetzt reicht, das mag man am Beispiel von Lausanne bezweifeln. Aber ja, gespielt muss halt trotzdem noch werden.
Aber ich würde das jetzt gar nicht auf den Modus schieben. Also die wären ja trotzdem im Niemandsland der Tabelle, ja, könnten nicht mehr um Europa spielen, sind unten gesaved. Also ja. Aber von dem her, ich meine, ist ja gut, wenn man sich dann noch so eben so Zielsetzungen kann machen wie der Torrekord. An dieser Stelle auch Luzern hat die zweitbeste Offensive nach Thun in der Liga, obwohl Platz 7. Finde ich auch noch spannend. Da zeigt sich, dass das Defensive eher der Schwachpunkt ist bei Luzern diese Saison.
Gut, machen wir gerade weiter und gehen zu GC, haben wir schon angesprochen gehabt. Vielleicht können wir das noch schnell abrunden. GC Servet. Samstagsspiel sind durch, ja, sonst.
Ja, voll. GC Servet, ich meine, ja, etwa was man hätte können erwarten. GC verliert gegen Servet 0-2. Ja, jetzt nicht das Gefühl, dass der gross zur Debatte gestanden ist. Der Aspiensen hat am Anfang noch 2-3 gute Aktionen drin gehabt. Aber ja, ansonsten macht GC halt dort weiter, wo sie ja, bis sie die letzten Wochen auch auftreten sind. Ich finde, sie haben ein bisschen Unglück noch, dass sie dass Servet nicht eine Rote bekommen kann nach der Pause. Der Ellbogenschlag, für mich ist das rot. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht so taxiert hat. Aber dann ja, läuft das Spiel vielleicht auch noch mal anders, wenn sie dann wieder 10 gegen 10 hätten.
Nachdem sie ja selber auch eine recht dumme rote Karte geholt haben. Ja. Was sich auch durch die ganze Saison bezieht.
Gerade weil ich sage, das ist ja der Signature Move, oder, von GC.
Ich habe noch gedacht, wenn du es schaffst, mehr rote Karten als IB die Saison zu holen, dann hast du wirklich Kopfdeli viel falsch gemacht. Aber ja, es war unfassbar dummes Einsteigen auch dort gewesen.
Was denkt ihr noch abschließend zu dem Spiel? Vielleicht kann Servet den Junior Gadil binden? Oder nein, tut da vielleicht jemand sonst noch aus der Super League zuschnappen? Müssen wir definitiv diskutieren, oder?
Absolut.
Irgendjemand schnappt zu. Also bei Servet wird er nicht spielen in der Vorrunde von der nächsten Saison.
Das wäre sicher ihm nicht zu empfehlen, ja.
Er ist ausgelehnt aus der zweiten holländischen Liga. Muss man aber schon noch Scouting von Servet loben. Also, was da jetzt die letzten 6, 7, 8 Matches gemacht hat, schon crazy. Ich habe mich nicht mal gefragt, wer ich im Fantasy als Captain aufstelle. Es ist klar, dass ich ihn aufstelle. Das ist schon noch geil.
Ja, da können wir jetzt nur noch quasi die Super League in Frage stellen, ob das vielleicht auch daran liegt, dass die Super League halt auch nicht so gut ist.
Aber ja, bleiben dort, also bleiben dort tut er nicht. Ja. Das würde mich sehr erstaunen.
Ja, also ich hoffe jetzt einmal, dass da ein paar aufgepasst haben und sich mit den Personalien befassen. Andere waren der Thomas Lopez, der jetzt auch als junger Spieler in die Super League eingetreten ist, der erst im neuen Jahr jetzt Einsatz gehabt hat und auch schon 3 Goal gemacht hat, 12 Spiele.
Ein, zwei Worte noch, wir haben Zeitdruck, aber Peter Zeidler schafft er Barrage gegen Stand jetzt Aarau, aber die haben noch einen heissen Fight mit Vaduz.
Hey, das ist jetzt nochmal, dort ist es auch die ganze Zeit eng. Ich habe jetzt immer gedacht, okay, Vaduz ist durch und jetzt wird es doch nochmal eng, weil sie es direkt aktuell noch haben. Also ich finde, der Peter Zeidler ist kein Abstiegs-Barras-Trainer. Also zumindest habe ich die Idee vom Fußball noch nicht gesehen, wo der in der Regel angebracht ist.
Aber er ist wieder mit seinem Kompagnon vereint, von St. Gallen-Zeite. Alain Souter. Vielleicht entfacht die Kombination ja wieder, oder haucht GC wieder Leben ein, wenn die ihre Energie wieder multiplizieren können.
Ich finde, es ist eine Blackbox. Ich könnte in beide Richtungen schlagen und er wird es auf jeden Fall zu seinen Gunsten auslegen. Entweder wenn es klappt, super, und wenn es nicht klappt, ist der Kader schlecht gewesen. Das wäre so ein bisschen meine Vermutung. Aber ich habe sonst keine harte Meinung dazu, weiß es nicht. Ich finde es auch ein bisschen sportlich ein Abstieg, ehrlich gesagt, für ihn.
Ja, aus seiner Sicht verstand ich es weniger wie aus GC-Sicht. Ich glaube, bei GC hat man gesehen, dass man auf der Trainerposition noch mal etwas machen muss. Und finde von dem her den Move eigentlich ganz okay. Und ja, im Endeffekt, Barrage sollte der Superligist wie immer eigentlich sich können durchsetzen. Und ich vermute sogar, dass selbst das GC das noch anbekommt. Aber da können wir uns ja dann in ein paar Wochen noch genauer damit befassen.
Definitiv. Also ich würde mir das als Hausaufgabe nehmen, mal noch mehr ein paar Spiele von Aarau und Vaduz reinzuziehen, um doch mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Aber ja, momentan noch schwierig. Gut, dann machen wir das letzte Spiel, das wir noch offen haben, und zwar der FC St. Gallen, der daheim gegen das eigentliche Team der Stunde, nämlich der FC Sion, mit 0-3 verliert. Sion hat jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Spiele hintereinander zu 0 gespielt, wohlgemerkt in St. Gallen, in Basel unter anderem. Also eigentlich die Mannschaft der Stunde, würde ich sagen, habe ich jetzt schon angepriesen, ist der FC Sion.
Vor dem Match hätte man vielleicht noch können sagen, es sind eigentlich beide. Also St. Gallen ist auch, ich glaube, seit was, 16 Spielen oder irgendetwas, habe ich gelesen, ungeschlagen. Also dass es so deutlich wird am Schluss, das hätte ich, glaube definitiv nicht erwartet. Wobei man muss sagen, dass St. Gallen sich auch in der ersten Halbzeit wirklich muss an der eigenen Nase nehmen. Also die haben ja 2 Lattenschüsse, haben das Spiel im Griff. Und dass sie aus so einem Spiel und vielleicht doch noch ein bisschen im Hinterkopf haben, dass, wenn man gewinnt, dass vielleicht dann doch Thun noch ein bisschen nervöser wird und so, dass sie dann 3-0 verlieren, das ist schon krass. Weil eben in der ersten Halbzeit hat da noch nicht viel danach ausgesehen. Auch wenn du natürlich den FC Sion zu Recht lobst, aber am Anfang hat nur St. Gallen gespielt.
Also folded under a little bit of pressure. Ich finde auch, St. Gallen hat in der ersten Halbzeit genug Chancen, um sich den Sieg eigentlich schon sichern. Es sind irgendwie 6-7 Kopfbälle, wo doch einmal aufs Goal kommen dürfte. Also sicher der Vogtenbauer und der Görtler hat auch noch einen, wo ich nicht ganz verstanden, wo er da anköpfelt. Aber Sion ist auch schon in der ersten Halbzeit, auch wenn unterlegen noch, hat gefährliche Konter gehabt und schießt ja noch ein Offside-Goal, Goal, wo zurückgenommen wird wegen Foul, was ich übrigens finde, ist lächerlich. Wo echt gezeigt hat, sie hat einen geilen Matchplan gehabt und hat St. Gallen wirklich vor allem in der zweiten Halbzeit deftig den Stecker gezogen. Oh mein Gott, ey. Also dort hast du wirklich können zuschauen, wie die Stimmung nach und nach schlechter wird. Und sie hat das super gemacht, finde ich schon. Auch eben die Kontos sind wirklich giftig gewesen, immer, auch wenn wenig in der ersten Halbzeit.
Ja, es war vielleicht gar nicht so nötig gewesen, Sion St. Gallen noch so fast ein bisschen zu demütigen. Weil schlussendlich ist die Saison von Sion, die Sahnehäubchen sind sie vom FC St. Gallen abhängig. Weil wenn der FC St. Gallen den Göpp gewinnt, dann spielt der Vierte auch europäisch. Und das ist im Moment Sion. Von dem her müssen sie auf St. Gallen hoffen. Und
ja gut, aber Sion hat jetzt dafür gesorgt, dass sich St. Gallen voll auf den Göpp-Final konzentrieren kann und die Liga jetzt wirklich gegessen ist. Also ich glaube, Sion hat das schon richtig gemacht.
Das stimmt, du hast natürlich absolut recht.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Aber cool Spiel gewesen eigentlich. Also vor allem die erste Halbzeit, wo die Spannung noch da war, ist sehr cool gewesen zum Schauen. Hat Spass gemacht. Und nichtsdestotrotz, also Sion echt macht eine geile Saison. Und die darf man an dieser Stelle wirklich auch loben.
Im Gegensatz zum wirklich letzten Match, wo wir noch nicht besprochen haben, nämlich Lugano gegen IB. Und wenn ich
Recht.
Wenn ich hier den Übergang vom Loben oder eben vom Nicht-Loben mache, dann ist natürlich IB gemeint, wo nach der 1-0-Niederlage definitiv nicht europäisch wird spielen nächste Saison.
Ja. Hey, ich find, da müssen wir, wie du das bei Thun auch schon gesagt hast, mit Blick auf die neue Saison, denn ich glaube, bei Thun, FCB, IB, da müssen wir wirklich mal gesondert drüber reden, weil da muss man schon mal noch ein bisschen genauer anschauen. Also, ich weiss nicht, ob irgendjemand von euch gedacht hat, dass IB etwas holt. Also ich sicher nicht. Und dementsprechend kann ich nur sagen, ich bin nicht überrascht, dass, egal Art und Weise etc., wobei Lugano schon in der ersten Halbzeit besser war, dass IB dort nicht holt, das überrascht mich nicht, ehrlich gesagt.
Bei dir?
Ja, so eine Überraschung für mich auch nicht, auf keinen Fall. Es ist so ein bisschen aber die Art und Weise trotzdem. Also auch gewisse Spieler von IB, wo ich einfach schade finde, dass die nicht mehr auf den Platz bringen. Ich meine, Sanchez nach dem Comeback wirklich ein paar Wochen gehabt, wo er extrem stark war. Virginius, wo immer wieder die Ausreißer nach oben hat. Auch Gigovic teilweise. Und ja, weiß nicht, der Montero vielleicht auch noch, ähnlich wie Virginius. Aber im Moment ist einfach, ja, kommt einfach viel zu wenig. Und dann hast du noch den Sende vorne drin, wo glaub, weiterhin ohne Goal da steht.
Der 0019?
0019,
1999.
Das, ja.
Nein, ist gemein. Aber ja, also das Kader ist gefehlt. Also ich glaube, so einfach kann man sagen, oder?
Ja, aber ich glaube definitiv, also nebst dem Ausblick für den FC Thun, müssen wir auf die Agenda für das Fazit nach der Saison wirklich die Sachen noch ausführlich aufnehmen. Geri Seoane, eben IB-Kaderplanung, FCB-Kaderplanung. Ich habe mir da noch notiert, internationale Aussichten für die Schweiz, wenn Thun, Sion, St. Gallen und Lugano international spielen. Im schlimmsten Fall sage ich für die Schweiz Thun, St. Gallen, Lugano und Stade Lausanne Uschi. Aber ich glaube, das würde jetzt der Hammer sprengen.
Nein, absolut. Ich glaube, Lugano darf man loben. Lugano mittlerweile auch mehr oder weniger der europäische Platz fest im Blick und so gut wie gesichert. Von dem her, ja, versöhnlicher Abschluss von der Saison. Und dann, ja, würde ich sagen, zum Schluss müssen wir noch ganz kurz über die Playoffs-Rückspiel, Viertelfinale von der AXA Women's Super League schauen. Die haben nämlich auch stattgefunden. Und ja, jetzt haben sich aber eigentlich alle Favoritinnen durchgesetzt. Ich glaube, beim einen Team gibt es noch ein Nachspiel. Also die Rede ist vom FCB, bei den FCB-Frauen. Sonst, FCZ hat sich durchgesetzt, CRB durchgesetzt und IB durchgesetzt. Das ist, glaube ich, so mehr oder weniger zu erwarten gewesen. Grieze kann man noch darüber streiten, aber die Geschichte beim FCB gegen St. Gallen, also ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich gelesen habe, was der Fehler war. Ich habe es nämlich nicht gecheckt während dem Spiel.
Ja, also man kann sich...
Also es hat zwei Fehler gegeben.
Mhm,
also
eben, ja.
Die vielleicht noch ganz kurz schnell aufrollen. Mhm.
Also, aus meiner Sicht... nein, nicht aus meiner Sicht. Also, aus der offiziellen Sicht der klarste Fehler, weil für die anderen Fehler hat man ja noch irgendwie eine Ausrede parat gehabt, aber der klarste Fehler habe ich heute nachgeschaut. Ausführungsbestimmungen, AWSL Kapitel 3.4. Du hast drei Wechselgelegenheiten. Die Halbzeit zählt nicht. Wenn es Verlängerung gibt, hast du eine vierte. FCB gemäss offiziellem Liga-Protokoll nicht, aber das hängt auch mit einem anderen Grund zusammen, weil es die Spielerin in diesem Tool gar nicht gegeben hat. Aber gemäss offiziellem FCB-Protokoll, der FCB hat 5 Wechselfenster gebraucht. Sprich, erster Fehler, eigentlich schon klar, Forfait. Und der 5. Wechsel war dann noch eine Spielerin, die nicht auf dem offiziellen Matchblatt gestanden ist. wo man eben gehört hat, dass sie da handschriftlich irgendwie nachgetragen haben. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt.
Das Tool irgendwie noch nicht funktioniert hat oder so.
Ja, aber ich meine schon nur die Wechselfenster. Also, ist ein unglaublicher Bock. In einem Playoff-Spiel halt umso bitterer, weil also es gibt keine andere Lösung, wie das St. Gallen vorher gewinnt und ins Halbfinale gegen IB, oder? Gegen IB einzieht.
Also ich finde auch, wow. Jetzt stell dir vor, du bist Spielerin, du schaffst die ganze Saison und dann kriegt es dein Verein oder deine Verantwortlichen kriegen es nicht an, das sauber zu lösen. Jesus Christ, ey. Ist das euer Ernst?
Ja, vor allem mit dem ganzen Matchverlauf noch, oder? Also in der Verlängerungsspiel wieder ausgeglichen, also kumuliert mit dem Hinspiel, Penalty schießen, Riesensafe oder Leivonen, der eine Penalty an die Latte, wo man sie an die Latte lenkt, nachdem sie das 1-1 verbockt hat im Spiel. Emotionen pur und dann stelle ich mir vor, kommst du irgendwie in die Garderobe zurück und erfährst, dass du wegen einem Wechsel in der 122. Minute oder so jetzt einfach die Saison vorbei ist. Also kann ich mir nicht vorstellen, wie tief der Frust muss sitzen. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, aber ich glaube, das weiß jeder, dass es eigentlich keine andere Lösung gibt.
Hey, ich habe mir selber probiert zusammenzureimen, wie das irgendwie noch durchbringst, aber es sieht halt wirklich scheiße aus. Das kann man nicht anders sagen. Und es sieht nicht nur scheiße aus für die Chance, um da noch irgendetwas zu machen, sondern einfach auch der Look ist katastrophal. Sorry. Also, für so etwas in grossen Vereinen, ob jetzt der FCB in diesem Zusammenhang ein ist oder nicht, wie für alle sein, aber müsste eigentlich Köpfe rollen.
Kann man nicht anders sagen.
Ich möchte die Frage, wer am Schluss da die Verantwortung gehabt hat für die Entscheidungen oder wo es gescheitert ist. Aber ja, wie das beide beschrieben haben, also, darf auf keinen Fall passieren. Ich weiss jetzt nicht, ob das mit Wechsel, also Fenster, ob das auch direkt vorfällt. Eine Spielerin, die nicht auf dem Matchblatt ist klar. Das mit dem Wechselfenster weiss ich jetzt gar nicht. Ist das auch nachgeschaut?
Es steht in der Ausführungsbestimmung, es steht jetzt nicht, was die Konsequenz ist, aber du hast ja halt einfach gegen die klaren Regeln verstoßen. Also, ich meine, so ein Menschenverstand-Argument, das der FCB könnte bringen könnte, wo ja auch grundsätzlich stimmt, dass es keinen sportlichen Einfluss gehabt hat. Ich wüsste nicht, ob die Spielerin überhaupt einen Ballkontakt gehabt hat, aber das zählt halt nicht. Das darf nicht zählen.
Ja gut, warum machst du denn den Wechsel, wenn es keinen sportlichen Einfluss hat?
Das ist ja die grosse Frage, ja.
Ja. Es ist einmal brutal, also vor allem in erster Linie für die Spielerinnen und auch einfach so Sachen sind nie ein guter Look für die Liga und auch in dem Zusammenhang für den Frauenfußball in der Schweiz. So etwas darf einfach nicht passieren. Unabhängig davon, wo jetzt der Fehler liegt, aber das macht vieles kaputt und das tut mir unheimlich leid, in erster Linie einfach für die Spielerinnen. Ja, gut, meine Freunde, ich glaube, unsere Zeit ist um, ihr müsst weiter bügeln, ich auch. Champions League haben wir jetzt gar nicht gross darüber schwätzen, über das unglaubliche Spiel von letzter Woche PSG Bayern, aber da haben wir dann nächste Woche, wenn wir wissen, wer wo steht oder eben nicht steht, sicher die Möglichkeit, noch mal ein bisschen darüber zu blödeln. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch, dass ihr am Start sind und euch Zeit genommen habt. Hat Spass gemacht. Merci.
Ich habe tatsächlich noch ein letztes Thema, aber es geht wirklich nur eine Minute. In der Abstiegsrunde ist ja auch gespielt worden. Das ist gerade eine Überleitung, weil gespielt hat auch der FC Thun. Was aktuell dort nach Abstieg aussieht. Und ich wollte die noch schnell bitten, noch schnell einen Teaser zu machen, weil du hast ja die Sportdirektorin von FC Thun zu Besuch gehabt. Die Folge ist ja gestern rausgekommen. Ich habe erst das kurze Snippet auf unserem Social-Media-Kanal angeschaut und das hat mich schon recht lustig gemacht. Also ich freue mich richtig, dass heute nach vier oben mir die Folge reinzuziehen. Mach noch ganz schnell alle lustig, dass sie das alle auch machen.
Man merkt, du bist natürlich ein absoluter Profi. Ich hätte es jetzt als Abbinder ganz am Schluss gesagt, aber ich mache es sehr gern. Also, wie du gesagt hast, ich durfte Marisa Wunderlin treffen vor ein paar Wochen zum Gespräch. Und logischerweise haben wir zum einen ein bisschen über ihren Werdegang geschwätzt, der sehr spannend ist, wo sie früher nach Bern geführt hat. Sie ist ja eine Ostschweizerin eigentlich, aber sie ist früher auf Bern. Und ist dort irgendwie wie hängen geblieben, hat aber wirklich grosse Fußstapfen schon im Frauenfußball hinterlassen. Zuletzt als Trainerin bei St. Gallen, wo sie ja, St. Gallen sag jetzt in Top 5 geführt hat. Von den Kräfteverhältnissen, was sehr interessant ist. Dann kennt man sie ja natürlich auch als TV-Expertin, als Geschätzte, unter anderem auch letztes Jahr an der Frauen-EM, aber auch sonst immer wieder zu Gast. Und ja, das, was man da ein bisschen in diesem Snippet sieht, ist natürlich auch hochgradig interessant, oder? Weil sie so ein bisschen über die Synergien schwätzt, wo der Männer- und Frauenbereich momentan knüpfen und ja, wie man auch schafft, wenn man von den Mitteln her nicht mit den ganz Grossen kann mitheben kann. Nichtsdestotrotz, aber ja, gute Ideen hat und wie jetzt auch die Männer in diesem Beispiel, jetzt von gestern, wo Meister geworden sind, gezeigt hat, ja, etwas kann erreichen. Und da hat sie ganz viel darüber erzählt. Das ist unglaublich spannend. Auch über so das Mindset, ihres Mindset zum Fußball. Da merkt man, sie ist eine absolute Fachfrau. Und dementsprechend ist es wirklich hochgradig interessant. Es hat mir mega Spass gemacht. Wir haben es recht verplappert mit hunderten verschiedenen Themen. Aber ich habe es sehr genossen. Und ich hoffe, ihr werdet das auch. Ich kann es wärmstens empfehlen. Und am Schluss gibt es dann auch noch einen kleinen Verweis auf ihre Arbeit. Sie bietet das auch für Vereine an, also alle, die zuhören, die in Vereinen tätig sind. Und mehr Frauen wollen in ihre Vereine bekommen, wo sich Trainerinnen sind, zu tun trauen. Das ist natürlich auch ein mega cooles Projekt, wo sie dort auch nochmal ein bisschen beschreibt. Und ja, der Link ist genau in den Shownotes, also dementsprechend unbedingt anhören. Und da wünschen wir euch ganz viel Spass dabei.
Absolut perfekt. Ja,
wunderbar.
Top. Jetzt hast du mich noch lustiger super gemacht.
Ja, ich hoffe es, es ist wirklich zu empfehlen. Und ja, dementsprechend entlassen wir euch jetzt in die neue Woche und wünschen euch viel Spass mit den beiden Folgen, die jetzt hier erscheinen. Bleibt frisch, habt euch Sorge und bis ganz bald. Ich sage tschüss zusammen.
Ciao zusammen, merci vielmals.
Macht's gut, ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.